Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify Your Life, das erste Mindset-Workbook, das Achtsamkeit, Mental Health und Rock'n'Roll vereint.
Wir sind Jana Solveig und Uwe Lerch, das Powerpaar hinter diesem Buch. Für mehr Tiefe und Sinn in lauten Zeiten.
Fühlst du dich ständig erschöpft und sehnst dich nach Klarheit, innerer Ruhe und Selbstwirksamkeit?
Mit dem Spirit des Rock'n'Roll zeigen wir dir, wie du deinen inneren Verstärker wieder auf die 11 drehst. Klar, fokussiert und lebendig.
Amplify Your Life. Jetzt mehr erfahren und vorbestellen auf www.amplifyyourlife.de.
Jürgen von den Krups und ihr hört hier gerade Log of Rock. Schönen Gruß aus Austin, Texas.
Hallo Leute, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, zeigt mir, dass ihr noch lange nicht genug habt vom American Road Trip, meinem The Block of Rock Special. Alle Stammgäste meines Podcasts kennen ja bereits diese Geschichte. Animiert von einem Gläschen meines Lieblingsbourbon Maker's Mark kam ich auf den Geschmack, gemeinsam mit euch einen virtuellen Trip quer durch die USA zu machen, um nach den Wurzeln meiner musikalischen Helden zu buddeln. Wer den bisherigen Verlauf der Reise verpasst hat, der sollte sich noch einmal schnell die dazugehörige Trailer-Episode etwas weiter unten anhören, vor allem, welche Rolle hier eine Flasche aus Kentucky, USA spielt, die mich mit einem milden, süßlichen Inhalt bei 45 Umdrehungen zu diesen handgemachten Geschichten inspiriert hat. Wir sind vor mittlerweile 7 Episoden in Chicago gestartet, waren zunächst bei Cheap Trick in Rockford, Illinois. Danach ging es über weite Teile der alten Route 66 nach St. Louis, Missouri, wo wir jede Menge Südstaaten-Feeling von Devin Allman und seiner Allman Bats Band bekommen haben. Anschließend besuchen wir die Bourbon-Distille in Loretto, Kentucky, in der wir viel über die Herstellung von Maker's Mark erfahren durften. Ein paar Meilen weiter hat uns in Edmonton unser Freund John Fred Young vom Blackstone Sherry verraten, dass er von einem Stadionbesuch eines Fußball-Bundesligaspiels träumt. Von dort aus machten wir einen längeren Stopover in Nashville, Tennessee, der aktuell sicherlich wichtigsten Musikstadt der USA. Hier haben wir zunächst die beiden Lovell-Schwestern, besser bekannt als Larkin Poe, getroffen und danach den König des Modern Blues, Joe Bonamassa, der uns auf eine Tasse seines leckeren Royal Tea in sein Studio einlud. Und in der letzten Woche hörten wir die bemerkenswerte Geschichte des blinden Zimmermanns Robert Finlay aus Louisiana, der mit uns eine bluesige Zeitreise 60 Jahre zurücknahm, auf die Baumwollfelder in seiner Kindheit. Heute geht es weiter an den Colorado River nach Austin, Texas, wo wir unserem endgültigen Ziel Los Angeles wieder ein Stückchen näher kommen. Also alle auf dem Beifahrersitz und ab die Fahrt! Der heutige Trip führt uns von Bernice, Louisiana über die Interstates 20 und 35 in südwestlicher Richtung direkt nach Austin, der Hauptstadt von Texas. Texas wird auch der Lone Star State genannt, weil auf seiner Flagge nur ein Stern zu sehen ist. Texas hat von allen US-Bundesstaaten nach Alaska die zweitgrößte Fläche und nach Kalifornien die zweitgrößte Bevölkerungsanzahl mit knapp 30 Millionen Einwohnern, von denen, und das hat mich dann extrem überrascht, knapp 10% deutscher Abstammung sind. Und so sollte es dann wohl auch sein, dass unser heutiger Gastgeber ebenfalls aus Deutschland stammt. Genauer gesagt aus Düsseldorf am Rhein. Jürgen Engler. Er ist Frontmann der Industrial-Metal-Ikonen Die Krups und stammt aus einem ganz anderen musikalischen Universum als meine bisherigen Gesprächspartner dieses Roadtrips. Aber genau das macht diesen Talk so interessant. Jürgen und mich verbindet eine gewisse Pionierarbeit in Sachen deutscher Metal-Kultur, über die wir im Übrigen in der nächsten Staffel dieses Podcasts noch einmal genauer sprechen werden. Wir haben uns bisher nur selten persönlich getroffen, was aber auch daran liegt, dass er seit über 2,5 Jahrzehnten in Austin lebt und seit längerem auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt. Jürgen nimmt uns heute mit auf einen kleinen City-Trip, wo er uns auch den Stellenwert der Stadt in der aktuellen Musikwelt erklärt. Hatte ich bisher Nashville als Nabel des amerikanischen Musikbiss angesehen, wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Austin hat es tatsächlich in sich. Aber der Hauptgrund für meinen heutigen Stop in Texas ist das neue Krupps-Album Songs from the Dark Side of Heaven, auf dem es thematisch vor allem um eins geht, um den Tod. Macht euch auf was gefasst. Ja, mein Lieber, hallo. Was hat dich denn eigentlich nach Austin verschlagen?
Das war damals in den 90ern. Wir haben unsere Videos immer in Houston gemacht zu der Zeit. Also die Videos für Fatherland, Bloodsuckers, To the Hills, die wurden alle in Houston gemacht. Und ich habe in der Zeit damals meine damalige Frau kennengelernt, die allerdings in Dallas wohnte, wo ich es nicht mochte, und die mir dann gesagt hat, check doch mal Austin aus. Und dann habe ich Austin mir angesehen und mich total verliebt in die Stadt. Und da bin ich auch kleben geblieben. Und das Ding ist, ich muss ehrlich sagen, ist wirklich die super Wahl gewesen. Ich bin immer noch total happy hier. Es ist eine wirklich tolle Stadt. Music Capital of the US oder the World, wie die ja sagen. Es ist unheimlich viel Live-Musik und Clubs und ist einfach eine Stadt, wie ich mich, ja, wo ich mich richtig wohlfühlen kann.
Ja, ich finde das ja erstaunlich. Wenn man USA Musik denkt, man denkt immer an LA, vielleicht San Francisco oder New York. Okay. Aber ich sag mal, mittendrin gibt's ja viele, viele Städte, die richtig geil sind. Ich habe jetzt zuletzt sehr viel über Nashville immer gesprochen, wo natürlich auch viel ist, ja. Das ist ja da mehr so Country. Aber Austin ist ja so eine Stadt, wo halt auch, sag ich mal, viele andere Einflüsse zusammenkommen.
Absolut, weil du hast hier die Universität von Texas, das ist natürlich, sag ich mal, so ein Knotenpunkt, wo alles zusammenläuft und wo es unheimlich viele, sag ich mal, Leute aus allen Ländern gibt. Und das vermengt sich hier unheimlich gut. Also du hast hier, wie gesagt, mehr Live-Clubs als in jeder anderen amerikanischen Stadt. Hier ist wirklich die Hölle los. Hier ist ja auch jedes Jahr South by Southwest. Das ist so die größte Musikmesse für die Musikbranche auf der Welt, wo auch die ganze Welt zusammenkommt. Da hast du an die 50.000 Musikbranchenleute, die sich hier jeden treffen und ihre Deals machen und dies und das. Und da hast du über 2000 Bands innerhalb von einer Woche spielen, weil hier eben so viele Live-Clubs sind. Ich glaube, wir haben hier 300 Live-Musikclubs und 800 generell Clubs. Es ist wirklich unglaublich, die Menge und Flut von Musikclubs ist irre. Wirklich, die ganze Stadt ist voll davon.
Wie schnell hast du dich entschieden, damals dann da zu bleiben?
Das ging ganz schnell. Ich habe, das war eigentlich auch noch ein Teil der Story. Ich habe, als ich hier hingekommen bin, also ich hatte irgendwie mit Lee Altus damals, wir hatten uns, ich glaube 94 war das, haben wir uns überlegt, wo können wir das nächste Album schreiben. Und er wohnte ja in San Francisco. Ich hatte zu der Zeit in New York noch eine Wohnung. Und da haben wir uns entschlossen, wir machen das irgendwo in der Mitte. Und da eben, wie gesagt, unsere Videos immer in Texas gedreht wurden. Und ich dann eben den Tipp bekam von meiner damaligen Frau, dass ich mir mal Austin anschauen soll, habe ich gesagt, was hältst du denn von Austin? Das ist ungefähr auf der Mitte. Lass uns doch mal schauen, was wir da hinkriegen. Und dann haben wir uns hier getroffen. Und wie gesagt, das hat dann dazu auch noch beigetragen, dass ich natürlich mehr davon gesehen habe von Austin. Und ist ganz lustig, weil das Rehearsal-Studio, das war da drüben, wo ich mit Lee Odyssey of the Mind geschrieben habe. Und da haben wir uns, wie gesagt, so eine Woche verbarrikadiert und haben das Album dann geschrieben. Und wie gesagt, in der Woche und dann eben die Zeit danach, wo ich mich hier noch weiter umgeschaut habe, habe ich mich einfach total entschlossen, meine Wohnung in Austin, oder das heißt meine Wohnung, mir ein Haus gesucht in Austin, habe meine Wohnung in New York dran gegeben und habe dann eben mein Leben weiter hier aufgebaut. Ne? Und das zum Beispiel das gelbe Haus da drüben,
ja,
das war ein Truck, der sich gerade beschwert hat, das gelbe Haus da drüben war mein Studio seinerzeit. Also ist alles hier irgendwie zusammengekommen und ich habe dann einfach den kompletten Schritt gemacht, habe mich hier komplett eingenistet, habe drüben alles dran gegeben, auch mein Studium in Deutschland, meine Wohnung und alles, und habe mich dann hier auch einbürgern lassen. Und seitdem bin ich hier, seit Mitte der 90er quasi.
Krass, das ist ja 25 Jahre, das ist ja echt der Wahnsinn.
Ja, schon 26 jetzt, genau.
Krass. Und trotzdem habt ihr es geschafft, die Band über die Zeit immer wieder frisch am Leben zu halten, auch immer wieder, sage ich mal, die Stile zu verändern, mal in die eine, mal in die andere Richtung, aber immer neu und innovativ eigentlich. Das ist ja das Interessante letztendlich bei den Krupps.
Genau, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns einfach nie an irgendwelchen Strömungen orientieren. Wir lassen uns nicht verbiegen, wir lassen uns nicht irgendwie reinreden. Wir haben nie irgendwie aufs Geld geschielt. Wir machen das, was wir wollen. Egal, was die Plattenfirmen oder wer auch immer sagt, wir machen einfach, was wir wollen. Und das haben wir immer gemacht, werden wir immer tun. Und deswegen sind wir auch immer noch aktiv, weil wir eben Bock drauf haben. Wir haben richtig Bock auf das, was wir tun. Und wir meinen das auch, was wir tun. Wir machen das nicht aus irgendwelchen Kohlegründen oder irgendwas. Auch wenn das schön ist, Geld zu verdienen damit, aber es ist einfach, ja, wir machen kein Kasperle-Theater. Bloß damit wir ein paar Mark mehr verdienen. Es läuft bei den Krupps nicht. Keine Chance.
Wo Krupps draufsteht, ist auch Krupps drin.
Ja, absolut. 150%.
Ich habe gesehen, euer allerersten Konzerte kommt jetzt raus auf DVD.
Genau. Das ist auch eine völlig verrückte Geschichte. Wir haben damals, 1981, haben wir ein Konzert gehabt. Also das war quasi das erste Krupps-Konzert überhaupt mit Red Crayola. Das war in Krefeld. Und zu unserem Erstaunen, sag ich mal, ist da ein japanisches Filmteam vor Ort gewesen. Und die waren quasi da, um sich, sag ich mal, die neuesten Strömungen der europäischen Musik irgendwie anzuhören oder anzuschauen. Und die haben unsere Show mitgefilmt. Und ich habe dann jahrelang immer versucht, irgendwie rauszukriegen, wie ich an den Regisseur rankomme. Und darüber, sag ich mal, dass ich gute Verbindungen in Japan habe, habe ich das auch irgendwann geschafft, quasi rauszufinden, also nicht nur wer da war, das wusste ich, aber wie ich an ihn rankomme. Ein Freund von mir, der auch, wie gesagt, hier Plattenfirma in Japan hat, der hat sich quasi, nachdem der Regisseur verstorben war, Zugang zu dessen Archiv verschafft, legal, muss man dazu sagen, und hat quasi die Bänder aufgekauft. Ne? Und diese Videobänder sind quasi aufbereitet worden. Auch das Audio haben wir bei uns im Studio quasi aufbereitet. Und das Release ist original, also 40 Jahre, das 40-jährige Jubiläum, am gleichen Tag der Show vor 40 Jahren. Ja, also das ist am 6.6.81 entstanden und das Konzert war eben an dem Tag. Und am 6.6.2021 wird es released. Gibt es das Ding zu haben. Ich weiß allerdings nicht genau, wie die Vertriebswege arbeiten werden, weil, wie gesagt, das Ding kommt über eine japanische Plattenfirma. Aber ist auf jeden Fall lohnenswert, wenn man es irgendwie bekommen kann. Das ist pur Industrial natürlich. Das ist wirklich totaler Industrial Lärm. Allerdings gibt es auf der DVD die Urversion von Wahre Arbeit, Wahre Lohn ist von Machineries of Joy zu hören. Sogar die erste Nummer, die wir da live spielen. Und wie gesagt, ist wirklich lohnenswert.
Ein historisches Dokument, das klingt ja auf jeden Fall klasse. Ja, sehr klasse. Aber dann kommen wir noch mal ein bisschen zum aktuellen Produkt. Da ist es. Ich hab's schon. Ich sag mal, vorne drauf hat's mich natürlich in erster Linie Songs from the Dark Side of Heaven, bisschen sozusagen eure Variante von Dark Side of the Moon mit der Pyramide und dem Prisma. Ich habe nicht unbedingt lebensbejahende, fröhliche Lieder erwartet, aber es ist ja schon, sag ich mal, ein Trip ein bisschen in die dunkle Seite. Und so, was man ja auch sieht, letztendlich im Credit, du hast ja dieses Album auch vielen lieben Menschen gewidmet, letztendlich auch deiner Mama.
Ja, genau. Das Album ist quasi ein Album über das Thema Tod. Weitesten Sinne. Ja, also als ich das so angefangen habe, ich meine, die Pandemie fing an irgendwie im, also sag ich mal, dass man dessen bewusst wurde im Februar. Und wie du ja weißt, das letzte Album, Vision 2020 Vision, 2020, ich habe irgendwie diese Vision damals gehabt, irgendwie, dass 2020 etwas Gravierendes passiert, das uns alle aus der Bahn schmeißt wird. Also irgendwie eine übergreifende, wie soll man das nennen? Ich konnte es nicht genau in Worte fassen, aber ich wusste, dass irgendwas Schlimmes passiert, was uns alle aus der Bahn schmeißt. Ja? Natürlich auch die ganzen politischen Gegebenheiten zur Zeit und so weiter, die haben alle da reingespielt. Aber das Ding ist eben, als die Pandemie losging, kam die Idee dazu, eben einen Song zu veröffentlichen. Und die erste Nummer war eben Chinese Black, also eine Coverversion von Neon Judgment. Und was allerdings, muss ich dazu sagen, das war kein Finger, deuten in Richtung China, dass sie für alles verantwortlich sind, sondern es war eben im Prinzip nur eine, ja, eine Nummer, die sich eben quasi mit der aktuellen Lage befasst hat. Oder ein Statement zur aktuellen Lage. Das Ding ist, daraufhin, ja, dass eben die ganze Sache da losging und man sich, sag ich mal, tagtäglich mit dieser Pandemie auseinandergesetzt hat und dann auch, sag ich mal, jede Menge Musiker verstorben sind in der ersten Phase, sag ich mal, also glaube ich im März und so weiter. Die Gabi Delgado ist gestorben, gut, nicht an Corona, aber hier von DAF. Dann Bodo Steiger war schon verstorben, Dave Greenfield von Stranglers, Bill Reflin von Ministry, Janis Bjorge von Psychic TV und so weiter und Throbbing Gristle. Jede Menge Musiker starben in diesen ersten Monaten des neuen Jahres. Und dann kam mir die Idee eben für die nächste Nummer, No More Heroes. Und dann festigte sich irgendwie dieses Konzept für mich, ein Album quasi zu machen, was Tribut zollen sollte, den verstorbenen, teils befreundeten Musikern, auch generell Menschen natürlich, die verstorben sind an der Pandemie, auch also jetzt Songs sein sollten, auch von Leuten, die, also sag ich mal, also Songs von Verstorbenen oder auch einfach generell Songs, die das Thema Tod zum Thema hatten. Und daraus, dann habe ich eben, sag ich mal, nach Songs gesucht. Die Plattenfirma wollte ein reines Covers-Album haben zur Zeit, was mir auch ganz recht kam, weil es sollte eben auch nur sowas sein wie so ein Zwischenalbum, wie damals zwischen der 1 und der 2 gab es Tribute to Metallica, zwischen der 2 und der 3, Odyssey of the Mind, gab es das Final Remixes-Album. Sollte eben so ein Zwischenschritt sein zwischen dem letzten und dem nächsten Studioalbum. Und ich habe dann eben nach Songs gesucht, die irgendwie in das Konzept passten, also Songs eben von Bands, deren, sag ich mal, Sänger oder Gitarrist oder Keyboarder oder was auch immer verstorben war. Oder eben Songs, die generell ins Konzept passen. Also hier wie zum Beispiel Song, Number One Song in Heaven von den Sparks, der über das Thema Tod handelt. Und es muss natürlich alles Songs sein, die sich auch verkrupsen lassen. Also wie ich das nenne. Verkrupsen heißt, das passt musikalisch ins Konzept. Es lässt sich, sage ich mal, auf eine Art und Weise musikalisch verdrehen, dass es, sage ich mal, dem Song immer noch gerecht wird, dem Original gerecht wird. Und auf der anderen Seite, es sollte ein Tribut sein, sage ich mal, an die Leute oder die Songs. Und es sollte, sage ich mal, dann sich trotzdem aber nach Grups anhören. Ja? Und dann habe ich eben diese Songs ausgewählt.
Ich habe ja schon reinhören dürfen. Ich finde die Auswahl, finde ich toll. Gerade die Sparks-Nummer, die mir damals in den, weiß ich nicht, End 70ern, früh 80ern schon im Original gut gefallen hat. Da habe ich, glaube ich, den Dortmunder Diskos noch zugetanzt. Mit dieser extrem hohen Falsettstimme. Die war irgendwie lustig, die Nummer. Auf der anderen Seite No More Heroes mit unserem gemeinsamen Freund Ross Friedman umgesetzt. Auch geil gemacht. Ross ist ja auch ein geiler Typ. Den hatte ich hier auch schon im Podcast. Okay.
Freue mich, dass dir gefällt. Ja, das Ding ist mit Ross, das war auch eine interessante Sache, weil
Ich arbeite ja, sag ich mal, hauptsächlich, also mein Hauptberuf ist ja so quasi Hausproduzent von Cleopatra Records und mache dann meine etlichen Produktionen da jeden Monat. Und das Ding ist, ich hatte mit Ross gerade mit einem anderen, in einem anderen Projekt zu tun und habe ihn dann gefragt, weil eben No More Heroes war irgendwie naheliegend, weil, wie er mir erzählte, war er seinerzeit mit seiner, also anderen Band vor Manowar, war ja bei Dictators, waren die auf der No More Heroes Stranglers Tour in England Support. Und ich habe ihn dann eben gefragt, ob er irgendwie Lust hätte, auf der Nummer zu spielen. Und er meinte, ey klar, das Ding kann ich im Schlaf rauf und runter spielen und mache ich gerne. Und wie gesagt, dann hat er eben seinen Part beigesteuert und es hat dem Ganzen natürlich ein totales Leben verabreicht. Ich finde die Version echt geil, auch wie er spielt. Ich meine, das ist einfach, hat das ganze Ding eben total nach vorne gebracht. War einfach der perfekte Mix. Und wie gesagt, und er hat es eben auch gerne gemacht, was natürlich auch wichtig ist. Es ging da nicht um Kohle. Ich habe mir dann auch Stories erzählt, wie er irgendwie bei, also auf der Stranglers Tour, haben die in London gespielt und die Show war komplett ausverkauft. Und da hat er Billy Idol und Mick Jones von den Clash durchs Backstage-Fenster irgendwie reingehievt, weil die nicht reinkamen. Und dann haben die, also hat Mick Jones, die von Clash hat ihn gelöchert, so von wegen, wie die Zusammenarbeit mit Sandy Pearlman wäre. Weil Sandy Pearlman war ja seinerzeit der Manager und auch Produzent von Dictators. Und dann hat Mick, also der Ross ihm eben erzählt, wie gut das alles lief und so weiter. Und daraufhin haben die Clash Sandy Pearlman verpflichtet für deren zweites Album. Also Give Him Enough Rope von Clash wurde ja von Sandy Pearlman produziert. Und quasi der Grundstein wurde da backstage da bei der Show da gelegt. Also sehr interessantes Zeug. Also, das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, alles so schön verwoben. Und das Interessante ist ja auch, wir haben ja auch mit Clash zu tun gehabt. Also ich irgendwie, weil ich habe ja mit Mail meiner Punkband damals hier auf der London Calling Tour mit denen gespielt. Wir haben ja damals Support gemacht für die auf deren Tour. Und es war mein Leben vor den Krups. Das gab es ja auch noch. Darf man nicht vergessen. Und auf jeden Fall schließt sich irgendwie immer der Kreis. Also irgendwie die Welt ist sehr klein. Und es ist sehr spannend, wie es jetzt alles mal so wieder zusammenfügt.
Das, sag mal, das sind Ereignisse, die ich ja auch immer gerne mag. Eine Nummer, die mir persönlich auch gut gefallen hat auf dem Album, wobei sie ja, sag mal, im Originalstil gehalten wurde, ist die Fat Gadget Nummer, Collapsing New People. Das ist ja auch ein alter Klassiker aus den frühen 80ern, wo du auch in Dortmund, wo ich herkomme, in den Wave-Discos zugetanzt hast. Das war eine mega Nummer. Wie habt ihr die ausgewählt?
Das ist natürlich auch eine Nummer, sag ich mal, die irgendwie sehr ins Konzept passt. Ja, ich meine, das ist eine geile Nummer. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, sag ich mal, musikalisch näher an Krups und war, sag ich mal, eine schöne Nummer, um ihm Tribut zu zollen. Ich habe ihn damals auch gesehen auf der ersten Deutschlandtour. Mein 79 wäre es gewesen. Und ist eine von den Nummern gewesen, die einfach richtig gut gegriffen hat. Ich habe eben so ein paar Nummern ausprobiert, so mich mal reingefühlt und habe direkt gemerkt, das ist eine Nummer, die hat auch ein paar Stalophone-Elemente im Track und so weiter. Das passte alles gut zusammen. Es war, hat sich alles gut angefühlt. Wie gesagt, wichtig war mir eben, diese Tracks auch nicht zu verdrehen zu einem, also in einer Art und Weise, dass es nicht mehr erkennbar ist. Mir war wichtig, dass die Dinger eben wirklich sag ich mal, ihren Vibe behalten. Dass sie natürlich den Krups-Touch bekommen, das war wichtig, aber auf der anderen Seite sollten die ihren Vibe behalten und eben, sag ich mal, dass man das noch als Tribut verstehen kann, ja, für die Leute und sich die Fans von Fat Gadget oder von Stranglers nicht drüber aufregen müssen, weil man kennt das ja. Wenn man Coverversionen macht, oft ist es so, oder sag ich mal, bei uns war es leider, oder ja, ich muss sagen, eigentlich nie so, dass sich Leute beschwert haben über The Anvil, zum Beispiel von Visage oder die, die, sag mal, die Tür zu Metallica-Sachen waren am Anfang natürlich so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil Metal-Fans natürlich, weil das Ding nur auf Elektro war, das nicht unbedingt angenommen haben. Daraufhin aber zum Beispiel Metallica, die haben ja mitgeholfen, das Ding zu promoten. Lars oder Kirk, die fanden das Ding total geil. Und James und seine Zeit, jetzt muss ich überlegen, wer war jetzt nochmal der Bassist?
Jason.
Jason. Die haben damals, die waren eben noch total True Metal und für die war das noch ein bisschen zu weit weg. Ja? Die sind erst später rausgekommen, dass das alles irgendwie, dass die Zeiten sich eben auch ändern. Aber ich sag mal, die Idee war eben wirklich hier mit den Songs die Sachen nicht zu verdrehen. Ja? Und ich glaube, das ist auch damit irgendwie gelungen. Und ich wollte eben auch nicht, dass die Leute das Gefühl kriegen, dass also die Fans der jeweiligen Bands, dass schlechte Versionen sind. Also ich wollte nicht, dass sie das nicht annehmen. Ja? Also irgendwie, weil ich habe den Sachen ja eben auch Tribut gezollt und das sollte eben auch so seine, sollte dem gerecht werden, dem Song. Ja? Und das war mir wichtig.
Ich sag mal, das größte Experiment ist sicherlich Don't Fear the Reaper. Das ist sicherlich da, wo die größte Bandbreite zum Original ist. Und trotzdem ist es ein Song, der geil ins Ohr geht. Gerade weil du natürlich das Original sofort mitsingen kannst. Und trotzdem ist es verkrupst, wie du sagst.
Genau, das muss ich auch ehrlich sagen. Don't Fear the Reaper war die größte Herausforderung von all den Tracks. Weil, wie gesagt, das ist eben wirklich am weitesten weg von unserer, ja, von den Grupps. Aber auf der anderen Seite passt das eben thematisch natürlich ins Konzept. Auf der anderen Seite, ich habe zur gleichen Zeit eben auch wieder mit James Williamson, der darauf ja gastiert, zu tun gehabt. Und hatte mir so überlegt, wie gesagt, der Song war auf meiner Liste. Und ich habe mir dann überlegt, wenn er darauf spielen würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und ich habe dann... ich hatte gerade in Produktion, wie gesagt, mit ihm laufen einen Track für Arthur Brown. Schließlich auch wieder der Kreis. Ja, ich habe irgendwie eine Nummer produziert oder waren glaube ich wieder zwei oder so von Arthur Brown. Ich habe jetzt aktuell noch einen in der Mache. James spielte da drauf und habe ich ihn auch gefragt, wie es wäre, ob er Lust hätte, irgendwie auf einer Nummer zu spielen auf einem neuen Gruppsalbum. Und er meinte auch direkt, ja klar, aber schick mal rüber, was du da hast. Und dann habe ich ihm The Reaper geschickt. Und er meinte, hey, gute Wahl, gute Nummer, kenne ich natürlich, kann ich gerne machen. Und das ist auch wieder so ein Ding. Also, sag ich mal, durch seine Gitarre hat das Ganze natürlich auch wieder viel mehr, vielleicht mal den Touch gekriegt, den es brauchte, hat das wieder zusammengefügt. Und ist eben wirklich Grups geworden. Ja. Weil Gitarre und Elektro, die Verbindung ist natürlich immer passt natürlich immer gut und ich sag mal, hier bei der Nummer war es durch die Strukturierung und durch die, sag ich mal, der Vocal und so weiter ist ja relativ untypisch, aber die Gitarre hat ihm mir die Härte gegeben, die der Song brauchte. Dadurch hat das wieder gut funktioniert.
Sehr gut. Du hast das Album mehr oder weniger alleine gemacht bei dir in Austin.
Genau. Ich muss dazu sagen, das ist bei dem Album so, die anderen Jungs waren da nicht mit einbezogen. Aber ich habe deren Segen, ist alles okay. Aber es ist eben so, das ist wirklich hier entstanden in Austin, bis auf eben die Parts der Gäste. Also hier, wie gesagt, James Williamson, der hat sein Ding an der Westküste aufgenommen, Ross an der Ostküste. Und da war natürlich auch noch... hier Paul Ferguson von Killing Joke, der ist ja auch noch an Bord. Der hat sein Ding der war eigentlich auch in Staaten, hat sie aufgenommen. Und der hat zum Beispiel auf Gang of Force Nummer Trail with Poverty gespielt. Und seinen Touch verliehen. Das waren im Prinzip so die paar Ecken, wie es zusammenkam. Also, wie gesagt, das ist eben eine Coveralbum, ist jetzt kein neues Gruppstudioalbum, da werden wir natürlich wieder alle Mitglieder mit einbeziehen. Aber so ist es eben. Das ist einfach ein Album, was, sag ich mal, nicht alle Leute einbezogen hat. Und das war auch jetzt nicht unbedingt nötig bei der Nummer.
Ich glaube, das ist auch ein Album, was wächst, je öfter man es hört. Ich glaube, dass du musst dich auch ein bisschen rein vertiefen, auch in die Texte natürlich von den Songs, aber auch insbesondere in die Interpretationen. Und ich glaube, das ist ein Album, was das kommt erst beim dritten oder vierten Mal so richtig.
Ja, das kann sein. Ich meine, ich habe die Sachen so oft gehört, ich kann es nicht mehr beurteilen. Ich muss sagen, so der Fluss der Tracks, sag ich mal, wie das ging, oder wie sich das anfühlte, als ich die Sequence gemacht habe, also die Reihenfolge der Tracks, das fühlte sich alles sehr schlüssig und der Flow war gut an. Aber wie gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie Leute das so aufnehmen, wenn sie das erste Mal hören. Aber die Sachen, die schon veröffentlicht waren, die haben alle positive Reviews bekommen. Ich glaube, dass das ganz gut gekommen, also kommt insgesamt. Ich glaube, ein schlüssiges Werk.
Wie geht's denn in der Krups-Welt weiter? Wann werdet ihr euch wieder mal alle zusammensehen? Gibt es da schon einen Plan, wann du mal wieder rüberkommst?
Ja, ich sag mal so, die nächsten Schritte sind quasi, gut, die Veröffentlichung von der LP, die Veröffentlichung von der DVD in ein paar Wochen. Dann soll es hoffentlich dieses Jahr noch ein paar Wiederveröffentlichungen geben mit Bonus-Tracks von Odyssey of the Mind und Paradise Now. Dann wird es nächstes Jahr im Frühjahr ein paar Shows geben. Wobei, ich muss dazu sagen, Pandemie ist natürlich, was auch immer bis dahin passiert, wird sich zeigen. Aber die macht natürlich die Musik. Also werden wir sehen, ob das alles klappt. Und im Herbst haben wir dann vor, eine Tour zu machen zum neuen Album, das dann parallel rauskommen soll.
Nächstes Jahr.
Das ist so ungefähr die Planung. Also ich sag mal so, die Shows, die stehen alle soweit bis Mitte des nächsten Jahres. Auch, wie gesagt, nächsten Herbst die Shows, die ich als wirklich machbar sehe. Also meine Prognose war, dass es im Spätsommer, Herbst 2022 normal weitergehen wird. Ja. Also was davor passiert, wie gesagt, ich halte das noch so ein bisschen offen und fraglich. Ich hoffe natürlich, dass alles wie geklappt weitergeht, aber wird sich zeigen, wie es eben weitergeht, wie schnell bei euch die Impfungen dann in Europa laufen. Hier ist alles auf Hochtouren. Ich bin seit einem Monat schon komplett durchgeimpft und kann mich deswegen auch hier, sag ich mal, ohne Masken aufhalten und rumlaufen. Ist alles okay. Aber hier sind die Leute auch relativ von Anfang an vorsichtig gewesen, die haben alle brav ihre Masken getragen, gab hier keine Massendemonstrationen, wie die Republikaner in den ländlichen Gebieten, die Verschwörungstheorien überall verbreitet haben in ihren Regionen, sag ich mal, dass es keine Pandemie gibt, die sind wahrscheinlich meist alle jetzt unter der Erde.
Ja, ist so.
Was soll man sagen?
Ja, ist so. Ja, ich sehe auch um mich herum, ich sehe ja Leute im Hintergrund, da sehe ich keinen mit einer Maske.
Ja, ja, nee, das ist klar jetzt, weil wie gesagt, hier sind über die Hälfte der Leute schon durchgeimpft. Und hier natürlich, wenn du, sag ich mal, hier an der frischen Luft bist, hier ist das sowieso ein bisschen anders. Aber es gibt eben, wie gesagt, wir hatten nie einen Lockdown hier in Austin. Austin hatte mit die niedrigste Sterberate in ganz Amerika. Ja, weil hier die Leute alle das ganze letzte Jahr über bis vor, ich glaube, einer Woche oder zwei Wochen hier alle schön brav mit Masken rumgelaufen sind, bis jetzt, sage ich mal, die Hälfte der Leute geimpft sind. Und hier in Austin schon viel mehr. Und hier sind noch welche mit Masken. Aber ich sage mal, das Ding ist eben, hier waren die Leute wirklich sehr vorsichtig und hier gibt es auch keine wirklichen Berührungen, sage ich mal. Hier sind keine Masken unterwegs auf der Straße oder, sage ich mal, in den Läden und in den Läden auch generell. Die Restaurants waren dicht, man konnte nur draußen sitzen und dann eben auch mit Abstand und so weiter. Also hier war eigentlich alles okay, ohne dass die Leute sich darüber beschwert hätten, großartig. Das waren alles nur die Trump-Anhänger und die gibt es hier in Austin insofern nicht. Ich meine, das ist eine demokratisch regierte Stadt und die Trump-Wähler, die sitzen draußen am Land. Die Landeier, die am Führer gefolgt sind oder folgen, die sind hier nicht vertreten.
und wenn dann nur in der Minderzahl. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als hier die Wahlphase, die Zeit war, da waren in meiner ganzen Umgebung, also überall waren hier Biden Harris-Schilder in den Vorgärten. Ich habe nur zwei Leute gesehen oder zwei Häuser gesehen, die irgendwie ein Trump-Schild im Vorgarten hatten. Und das spiegelt es wieder. Das sind hier, sag ich mal, ein Großteil. Das ist einfach eine demokratisch regierte Staat mit weltoffenen Menschen und keinen Idioten. Ne? Deswegen wohne ich auch hier und nicht draußen auf dem Land oder was weiß ich, irgendwo, wo es die Leute eben knubbeln. Ne?
War alles blau bei dir?
Ja, hier, Austin ist blau. Ja. Es ist quasi eine, ja, ist eine ist auch hier, wie gesagt, das ist die Stadt, wo eben die ganzen Künstler und Musiker und alles hier wohnt. Und wie gesagt, ist eben eine weltoffene Stadt und eine totale, sag ich mal, wirklich ein Schmelztiegel, wie man es eigentlich von New York sagt, weil es ist hier viel mehr ein Schmelztiegel als zum Beispiel New York, wo die ethnischen Gruppen viel mehr getrennt sind als hier. Hier ist alles total vermengt und kommt gut miteinander aus.
War ganz toll, mit dir zu quatschen. Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Mach's gut, schönen Tag noch. Ja, mach's gut, Jürgen, ciao.
Bis ja.
Ciao.
Okay, tschüss, ebenso.
Wenn ihr jetzt auch Lust auf mal ganz andere Töne bekommen habt, um mir die Songs von den Krupps reinzuhören, dann klickt doch mal auf meine Playlist des American Road Trip. Das Ganze gibt es auf Spotify. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode bei dem Portal, über die ihr diese Geschichte gerade hört. Für heute sind wir dann auch schon wieder durch. Aber schon nächste Woche geht es weiter quer durch die USA und zwar direkt in die Stadt der Engel. Los Angeles, California. Ich gönne mir jetzt noch einen Drink. Prost, auch auf euch und danke, dass ihr wieder mitgefahren seid. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.